Ja, liebe Frau Eidam, wir freuen uns, heute zusammen mit Ihnen im Residenzschloss zu sitzen und über das, was wir tun und die Menschen in der Kultur bewegt, zu reden.
It's time for Real Talks and Interviews with Museum Guides and Curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Heute hat es mich erneut nach Thüringen verschlagen, und zwar nach Altenburg. Und da sitze ich jetzt im Schloss- und Spielkartenmuseum. Wir sind jetzt zu fünft und werden uns mal über das Haus und die Planungen unterhalten. Ich möchte vorweg noch ein kleines witziges Detail erwähnen. Da hat mich gleich der Kulturdirektor damit überfallen. Ich habe ja immer so ein kleines Konzept als Notizen, worüber man sprechen könnte. Er warnte mich schon vor, es würde umgestürzt werden. Ich bin also genauso gespannt, liebe Hörer, wie ihr, was mich jetzt und euch erwartet. Starten wir also gleich mal mit dem Schloss- und Kulturdirektor. Das ist der Dr. Christian Horn. Ich lasse jetzt jeden extra mal kurz selber was zu sich noch erzählen, damit ihr die Stimmen dann im Ohr auch später im Gespräch alle schön unterscheiden könnt. So, Herr Dr. Horn, ich übergebe Ihnen mal das Wort. Sie können ja noch ganz kurz was vielleicht zu Ihrer Person erzählen.
Ja, und vielen Dank auch, dass Sie zum einen bei uns sind und auch gleich den Umsturzversuch mit anmoderiert haben. Natürlich habe ich es ein wenig flapsig eingebracht. Gleichzeitig, Kultur ist immer auch eine Sache, wo es darum geht, dass wir Perspektiven wechseln, dass wir Dinge erkunden, mutig sind, mit Umbrüchen umgehen. Und ja, insofern sind uns Umstürze hier im Schloss- und Kulturbetrieb im Arbeiten sehr sympathisch. Zu mir selber, ich bin hier Schloss- und Kulturdirektor seit dem Jahr Juni 2016, also jetzt knapp 2 Jahre. Die Position ist neu geschaffen worden. Vor dem Hintergrund, dass in dem Schloss- und Kulturbetrieb die museale Arbeit ja stattgefunden hat und weiterhin stattfindet, dass man zudem aber das Kulturreferat der Stadt Altenburg hier mit eingegliedert hat, das vor allen Dingen Kulturveranstaltungen für die Stadt Altenburg organisiert. Das heißt, wir sind Ausstellungs- und Veranstaltungsort, dazu werden wir sicherlich einiges mehr sagen. Ich selber habe einen Berufsbeginn als Redakteur genommen, bin ein Ressortleiter in einem Verlag gewesen, bin zwischenzeitlich im Ausland in Toronto gewesen, habe beim Goethe-Institut die Programmarbeit gemacht, bin nach Deutschland zurückgekommen, in der Nationalbibliothek, in der Generaldirektion als Referent tätig gewesen und bin nun in Altenburg, habe freiberuflich auch immer als Journalist gearbeitet. Das heißt, Redakteur und Redakteur sein im Journalismus, der Umgang mit Sprache, die Vermittlung von Themen begreife ich als meine Kernkompetenz und versuche das hier einzubringen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal den Kulturdirektor im Ohr. Jetzt würde ich gleich im Uhrzeigersinn weitermachen. Das ist die Anja Fähre. Sie gehört zum Besucherservice. Sie ist heute, ich möchte es mal erwähnen, für die Frau Heinicke eingesprungen, ne, und wird jetzt hier sozusagen die Frauenquote ein wenig anheben. Und ich würde jetzt das Wort einfach gleich mal an Sie übergeben. Was macht man so alles im Besucherservice? Für was ist man da verantwortlich?
Also im ersten Moment gleich einmal ungünstig, wenn man nach so einer Vita wie von Herrn Horn dann so seine eigene Vita vorblättern muss. Das Einzige, wo ich da so vielleicht mithalten kann, ist mit dieser freiberuflichen journalistischen Tätigkeit. Ich habe 3 Jahre auch mal freiberuflich als Journalistin gearbeitet, allerdings in der Region. Bin studierte Archäologin, arbeite seit 3 Jahren hier. Mein Stellenprofil sagt, dass ich vorzugsweise im Besucherservice arbeite, Gästeführerin bin, auf allen Ebenen hier, also sämtliche Sachen bediene auch, was dazugehört. Habe aber mittlerweile auch schon so ein paar Projekte mitgestalten dürfen und ja, versuche da eigentlich weiter dran zu bleiben.
Wir sind gespannt, was noch im Laufe des Gesprächs kommt. Jetzt komme ich zum Uwe Stromsdörfer. Er ist verantwortlich für das digitale Sammlungsmanagement, habe ich mir aufgeschrieben. Sammlungsleiter, Stadt- und Landesgeschichte, gehört noch die Fotografie dazu und Museumsleiter.
Seit Januar 2018.
Genau, ich musste überlegen, liebe Hörer, die Stimme vom Herrn Stromsdörfer wird euch nämlich bekannt vorkommen. Ich hatte mich mit ihm schon mal zur Blogparade unter dem Hashtag Kultblick unterhalten. Allerdings ging es da mehr um meine Geschichte, die ich hier mit dem Schloss- und Spielkartenmuseum verbinde. Und da hat er mich nochmal durch die Räume geführt und deswegen wird euch mit Sicherheit die Stimme bekannt vorkommen. Damals war er noch nicht Museumsleiter, deswegen hatte ich das jetzt noch nicht ganz so auf dem Schirm. Also nochmal der Museumsleiter. So, ich übergebe das Wort.
Ja, seit, wie gesagt, seit 2000, Januar 2018 Museumsleiter, bin seit 28 Jahren hier im Haus, also schon eine ganze Weile und habe Restaurierung studiert, archäologisches Kulturgut und historische Materialien und später dann nochmal einen Master of Arts gemacht für Schutz europäischer Kulturgüter. Und habe dann seit Oktober 2017 eine Stelle hier für digitales Sammlungsmanagement mich beworben und fülle die seit diesem Zeitpunkt aus. Also hier liegt auch der Social-Media-Bereich mit, digitale Vermittlung und seit Januar die Museumsleitung.
Vielen Dank. Und jetzt noch ganz zum Schluss, aber nicht weniger wichtig, das ist der Florian Voss. Er ist Sammlungsleiter Spielkarten und Militaria und stellvertretender Museumsleiter. Das heißt, wenn der Herr Stromsdörfer nicht da ist, übernehmen Sie da diese Stelle. Da würde ich Ihnen jetzt auch nochmal das Wort übergeben, damit wir uns an Ihre Stimme gewöhnen.
Ja, vielen Dank. Ja, das, so ist es. Ich darf dann immer mal im Krankheits- und Vertretungsfall auch mal Chef spielen sozusagen. Auch eine schöne Sache. Nein, ansonsten bin ich seit 2014 hier im Betrieb. Habe hier eigentlich ganz unten angefangen als Praktikant, dann über Besucherservice bis hin zum Museumsassistenten. Auch ab 2016 dann die Spielkartensammlung übernommen und die militärische Sammlung ab 2017, also Schritt für Schritt immer ein bisschen was dazugekommen. Studiert habe ich Geschichte und bilde mich jetzt noch ein bisschen weiter in einem Master noch in Hamburg im Kulturmanagement.
Vielen Dank. Ich möchte noch ein was anmerken, weil ich habe mich ja schon mit mehreren Museumsmenschen unterhalten. Manchmal wird das, Sie haben das jetzt auch angesprochen, so ich habe mich von unten, ne? Da möchte ich anmerken, auch der Besucherservice ist wichtig, weil wenn dort eine Dame oder ein Herr sitzt, der unfreundlich ist, merkt man sich das. Da können Sie dann vielleicht ganz toll durch die Ausstellung führen. Das wird zwar ein wenig Balsam auf die Seele sein, aber wir müssen ehrlich sein, wenn es da nicht stimmt am Besucherservice, mag man das Haus einfach nicht mehr besuchen. Und da ich selber hobbymäßig sehr gerne in verschiedenen Häusern unterwegs bin, ist es einfach so, man fühlt sich dort wohl, wie zur Familie gehörend. Und wenn da vielleicht jemand schief guckt, dann ist das nicht gut. Insofern finde ich das auch eine sehr wichtige Geschichte.
Ja, kann ich also voll bestätigen. Das, was der Besucher sich merkt, das ist in erster Linie wirklich der Mensch, der vor einem steht, der mit ihm da durchgeht, der ihm das erzählt, der hoffentlich immer nett ist zu ihm und bei dem er sich wohlfühlt. Das ist wirklich so. Und nicht die ganzen Sachen, die dann hier wunderschön sind, die natürlich auch irgendwo im Hinterkopf. Aber das, was er wirklich mit diesem Besuch verbindet, ist so eine sehr persönliche Art.
Genau. So. So, nun würde ich sagen, da ja das Programm gewissermaßen umgestürzt wurde, würde ich jetzt den Direktor das Wort nochmal übergeben, damit er jetzt sagt, in welche Richtung das Gespräch zu Beginn gehen wird. Auf Social Media würde ich ein klein wenig später eingehen. Was ich allerdings gern hätte, dass doch was zum Haus erzählt wird, weil es hören ja auch Menschen zu, die das noch nicht kennen. Und die sagen, warum sollte ich dort hingehen, was ist da vielleicht interessant. Ne? Aber ich hatte es auch im Gespräch mit dem Lindenau-Museum schon erwähnt, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass auch andere Museumsmenschen den Podcast hören und sagen, ach, wie macht denn das Haus XY das, das höre ich mir mal an. Deswegen kommen dann natürlich auch solche Fragen, damit wir da die Zuhörergruppen auch ja, bedienen. So, Herr Dr. Horn, Sie haben jetzt das Wort.
Ja, das Gespräch hat schon eine Wendung in die Richtung genommen, die möglicherweise sehr trivial klingt, aber die uns sehr wichtig ist und die ich eben angesprochen hätte. Frau Fehre hat es schon hervorgestellt aus Sicht der Besucherbetreuung und der Führung und Sie haben es eben auch nochmal unterstrichen. Es ist extrem wichtig, ich sage ein wenig salopp, dass die Stimmung an der Theke stimmt. Und ich selber versuche es immer in das Bild zu fassen, ich gehe nicht nur in die Bäckerei, wo mir die Brötchen schmecken, sondern wo die Verkäufer auch dementsprechend nett sind. Und das gilt auch für Museen. Das ist einfach so, dass Mundpropaganda ein ganz wichtiger Teil ist und im Übrigen die Arbeit so einfach Spaß machen. Und da können wir uns in den Büroräumen noch so sehr um Förderanträge und Konzeptionen und derartige Dinge kümmern. Wenn das nicht klappt und wenn auch nicht das Selbstbewusstsein bei den Mitarbeitern, die Aufsicht und Führung übernehmen, da ist, dann geben wir vieles auf, was wir nicht aufgeben müssten. Mir selber ist es sehr lieb, wenn ein Mitarbeiter lieber 10-mal den Mund aufmacht und sich dabei auch einmal irrt, als eben verschüchtert in der Ecke zu stehen und gar nichts zu sagen. Wir sehen das auch, dass das durchaus wahrgenommen wird. Sie haben zwar die Social Media jetzt zurückgestellt, aber wenn man Social Media nicht nur als ein Informationsmedium begreift, sondern so wie wir es eben auch verstärkt tun, als ein Instrument, Besucherzufriedenheit und Resonanzen zu messen, dann lässt sich das da schön auch an den Kommentaren an verschiedenen Stellen beobachten. Der zweite, möglicherweise sehr trivial klingende Punkt, den ich aber doch am Anfang einmal so deutlich aussprechen möchte, ist Inhalte, Inhalte, Inhalte. Auch dort, wir können Rocket Science abliefern, hohe Technologien, Social Media hier haben. Wenn die Themen nicht stimmen und die Menschen nicht interessieren, dann docken wir auch niemanden. Also Inhalte und Service, das sind die beiden Punkte, die uns wichtig sind. Der zweite Punkt, wo ich jetzt im Vorfeld kurz darauf hinweisen wollte, dass da einiges in der Pipeline ist, was berichtenswert ist, betrifft die Überlegung zur konzeptionellen Entwicklung des Kulturstandorts Altenburg. Und das geht eben über die Stadt Altenburg auch deutlich hinaus, also in den Landkreis Altenburger Land. Das sind sehr, sehr umfassende Konzeptionen. Es sind auch verschiedene, die sich aber wiederum überlappen. Und dazu lässt sich über die Arbeit, die hier im Schloss- und Kulturbetrieb selbst passiert, einiges sagen. Der Schloss- und Kulturbetrieb moderiert diesen Prozess für Altenburg. Wir haben hier Kulturakteure, die auch dem Anspruch einer Stadt mit mehreren 100.000 Einwohnern gerecht werden würde, die sich vor allen Dingen aber auch in unterschiedlichen Trägerschaften befinden. Also der Schloss- und Kulturbetrieb gehört zur Stadt Altenburg. Das Lindenau-Museum ist vom Landkreis in dem Land getragen, Theater und Philharmonie Thüringen wiederum von der Stadt Altenburg und Gera und dem Land. Wir haben das Staatsarchiv, was vom Land getragen ist. Dann gibt es wieder Einrichtungen, die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv, die sind wieder von der Stadt getragen. Und in diesem Akteurskreis verständigen wir uns nun konzeptionell und das ist über die inhaltliche Frage natürlich auch eine spannende Frage, wie sich das Ganze vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Trägerschaften und Zuständigkeiten überhaupt bewerkstelligen und am Ende des Tages auch autorisieren lässt. Soweit möchte ich es einmal relativ abstrakt umreißen, aber ich glaube, das macht schon die ganze Dimension dieser Vorhaben deutlich.
Da möchte ich gleich noch auf den letzten Satz, den Sie jetzt erwähnt haben, eingehen. Ne? Sie haben ja erwähnt, dass die Inhalte wahnsinnig wichtig sind. Ne? Dass wenn die Inhalte nicht stimmen, kommen keine Besucher. Und jetzt haben Sie ja erzählt, was alles hinten dran hängt, was sozusagen der Besucher ja gar nicht mitbekommt. Also ich komme hierher und sage entweder schön oder nicht. Heutzutage wird ja so schnell entschieden. Da wird nicht nochmal vielleicht eine Chance gegeben, sondern wenn man das selber als nicht gut empfindet, ist das eben so. Ne? Und da steht jetzt auch die Frage bei so vielen Sachen, die noch von hinten kommen, was Sie planen müssen, wie kann man denn da noch das Augenmerk auf den Besucher halten? Wie managen Sie das? Also, dass man diese Waage hält und sagt, ich habe so viel zu planen, aber trotzdem ist der Besucher und seine Interessen das Wichtigste, weil er kommt ja dann, er bringt uns ja auch vielleicht die gute Außenwirkung, dass man sagt, da müsst ihr unbedingt mal hin, wenn ihr dort nicht war, habt ihr alles verpasst. Ne? Darum geht es ja.
Also der ernüchternde Teil der Antwort ist, dass wir alle überfordert sind, dass wir an Grenzen kommen, die auch das, was dann einfach leistbar ist, auch physisch, mental mitunter übersteigen. Ich will es jetzt nicht ganz so ernüchternd und deprimierend im Raum stehen lassen. Das ist natürlich unsere Aufgabe, die Dinge dann zu priorisieren. Und was Sie ansprechen, ist ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel Frau Fehre, die sich jetzt sehr bescheiden vorgestellt hat, eine weit umfangreichere Aufgabe hier übernimmt. Und das ist auch kein Zufall. die Fähigkeit, mit Besucherinnen und Besuchern umzugehen und im Gespräch spontan auf die Bedürfnisse einzugehen und vor allen Dingen auch an Stellen, wo wir bestimmte Wünsche nicht erfüllen können, aus sehr sachlichen Gründen ja meist, das auch zu vermitteln, das ist eine kommunikative Fähigkeit. Und Frau Fehre ist im Rahmen der Moderation der Kulturkonzeption Altenburg sehr stark engagiert, verfasst die Protokolle, führt Informationen in den Besprechungen selber mit zusammen, übernimmt auch Moderation, wenn wir mit Pinnwänden, mit Karten, also mit dialogischen Prinzipien arbeiten. Und um es zusammenzufassen, die Komplexität, die Sie ansprechen, die bedarf einer Abschichtung, einer Priorisierung. Und dafür gibt es bestimmte Dialog- und Organisationstechniken. Da gibt es auch Begriffe heutzutage für, wie agiles Management oder Design Thinking. Die müssen aber gelernt werden. Und ich räume ein, und das ist auch meine Kritik an meiner eigenen Berufssinnung, dass gerade Kulturakteure dazu neigen, dass sie die Schöpfungsgeschichte meinen, von Tag 1 bis 1,7 auf 70 DIN A4 Seiten beschreiben zu müssen und dann werden die Dinge umgesetzt. So tickt die Wirklichkeit nicht. Das haben andere Wirtschaftsbereiche jenseits der Kultur längst erkannt. Da müssen wir Kulturakteure auch etwas hinzulernen. Wir sind da in Altenburg aber jetzt auf einem guten Weg und haben bestimmte Kernmaßnahmen definiert. Aber da geht es eben darum, sich erstmal auf diese Kernmaßnahmen zu konzentrieren und dann wirklich das Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, man kann weitere Dinge auch später weiterentwickeln und zu wissen, also so ticken wir sehr stark, in dem Erfahrungswissen dieser Kernmaßnahme liegt schon wieder ein Lernpotenzial drin, das uns für die nächsten Schritte hilft. Und das ist ja die Grundidee von Design Thinking.
Da würde ich das Wort gleich mal an die Frau Fehre übergeben. Sie sind ja dann sozusagen an der Basis dran. Wie setzen Sie das dann alles in die Praxis um? Es ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, obwohl das klingt immer alles so kompliziert, im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, motiviert zu sein, wirklich ein Gespür dafür zu haben, wie der einzelne Besucher auch tickt. Also es ist ganz unterschiedlich, wie so eine Führung laufen kann und es ist auch immer unterschiedlich, jede Führung ist anders. Es ist ein Unterschied, ob man irgendwie 40 Senioren vor sich sitzen hat, die haben ganz andere Ansprüche, als vielleicht 30 Kindergartenkinder oder was auch ein Unterschied ist, ob eine angemeldete Gruppe aus einer gleichen Motivation heraus, weil sie eben einer Firma angehören oder einem Sportverein oder sonst irgendwie zusammengehörig sind, vor einem stehen oder eben eine öffentliche Führung, wo man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet. Ja, also wo man von dem Kindergartenkind bis zur 90-jährigen Seniorin alles dabei hat. Das ist wirklich so die Herausforderung und wie gesagt, da gehört einfach ein bisschen Gespür dazu, zu wissen, wann man welche Techniken und vielleicht so ein bisschen welche Vermittlung angebracht ist. Ja. Aber das also, ist auch Erfahrung.
Also wenn Sie jetzt so eine unangemeldete Besuchergruppe, da können Sie sich ja im Vorfeld nicht wirklich drauf vorbereiten. Ne? Wenn aber jetzt sich Besuchergruppen anmelden, fragen Sie da im Vorfeld nach, wo liegen die Interessenschwerpunkte, dass Sie sich dann darauf vorbereiten und sagen, dann bleibe ich vielleicht bei einem Gemälde oder bei einem Ausstellungsstück länger stehen, erkläre was oder wie läuft das? Dass wir das einfach den Hörer auch mal so näher bringen, weil wenn ich jetzt ins Museum gehe, freundlicher Besucherservice, toll, aber wie gesagt, was so im Hintergrund steckt, das würde ich halt gerne auch hier im Podcast so ein bisschen herausarbeiten, weil es geht ja darum, mal hinter die Kulissen zu blicken.
Das, dieses ganze Anmeldungsverfahren, wenn man jetzt wirklich als angemeldete Gruppe kommt, verläuft natürlich auch auf verschiedenen Ebenen. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht diejenige, die die Besucher am Telefon berät, die Anmeldung aufnimmt und so weiter. Das machen andere Kollegen. Aber die Kollegen, die nehmen dann auch zum Beispiel Altersgruppen auf. Also sind das jetzt Senioren? Ist das jetzt irgendwie eine Feierlichkeit von der Familie? Die versuchen schon so ein paar Charakteristika der Gruppe abzustecken. Das ist schon so. Natürlich kann man jetzt nicht eine komplette Lebensgeschichte von der Gruppe aufnehmen. Das macht man auch nicht. Aber so wenigstens so ein paar Sachen werden da schon abgefragt und natürlich wird auch immer die Beratung vorgenommen. Man fragt ab, was haben Sie sich vorgestellt und am Ende kommt raus, wie können wir es umsetzen, was können wir Ihnen bieten. Ja, manche kommen mit der Vorstellung hierher, sie könnten innerhalb von 2 Stunden alles mitnehmen. Vom Flaschenturm mit dem Panorama über den Hausmannsturm, den man hochsteigt, über die herzoglichen Gemächer, dann die Festsäle natürlich noch, am besten noch eine Schlossparkführung hinten dran. Also da muss man natürlich dann auch den Zahn ziehen und sagen, das funktioniert nicht, weil das so viele Eindrücke sind.
Also wenn man das wollte, möchte ich die Frage mal einwerfen, wie viel Zeit müsste man dann aufbringen, dass vielleicht der Hörer jetzt schon weiß, oh, wenn ich alles will, muss ich mich vielleicht den ganzen Tag.
Den ganzen Tag. Mit auch Pause, also wenn man das möchte, das komplette Programm, dann ist das eher so eine Tagesbetreuung. Und das kommt dann natürlich darauf an, wie man auch finanziell aufgestellt ist. Ich meine, das sind alles Kapazitäten, die dann auch zur Verfügung gestellt werden, wenn eine ganze Kollegin dann den ganzen Tag unterwegs ist. Und man muss sich auch fragen, ist das Sinn und Zweck der Sache? Ja, sowas soll ja dann auch nicht in Kulturstress ausarten. Ja, also das merkt man dann auch, wenn sich wirklich eine Gruppe ganz viel vorgenommen hat und wirklich von der Idee dann auch nicht abzubringen ist, dass die dann nach der dritten Station einfach auch selber kapitulieren. Ja, also wir hatten es letzte Woche erst. Die hatten Flasche, Hausmannsturm und das Haus mit herzoglichen Gemächern und Schloss und Festsälen. Und die haben dann beim Hausmannsturm, die hatten das zwar alles bezahlt, aber die haben dann kapituliert. Die sind dann gegangen.
Also liebe Hörer, die Fachfrau rät eher davon ab, wirklich sich so viel vorzunehmen, sondern zu sagen, lieber in einem Happen, dann dafür aber richtig genießen und verdauen, wie man so schön sagt.
Genau, etappenweise einfach, ja.
Wenn ich das ergänzen darf, Frau Fehre hat jetzt lediglich ein thematisches Drittel der Sehenswürdigkeiten umrissen, die im Schloss Kulturbetrieb überhaupt versammelt sind. Das heißt, ein wenig technisch der Liegenschaften, man kann auch sagen, der Gebäude oder der baugeschichtlichen Zeitzeugen aus 10 Jahrhunderten, das klingt dann schon ein wenig spannender. Frau Fehre hat sich jetzt auf die Sehenswürdigkeiten hier auf dem Schlossberg konzentriert. Wir haben das ehemalige Augustinerstift, was baugeschichtlich mit Jericho gleichzusetzen ist. Ein ganz spannender Ort, wo man vor allem noch Baugeschichte, Grabungsgeschichte nachvollziehen kann, da wir den noch gar nicht fertig entwickelt haben. Und wir haben ja zum Beispiel auch noch den Nikolaiturm. Das ist dann der Gang durch die Stadt. Altenburg ist eine alte Handelsstadt. Das heißt, der eine Tag, den Frau Fehre erwähnt hat, den können Sie fürs Schloss einplanen. Und den zweiten Tag können Sie dann für die klerikale Geschichte und für die Stadtgeschichte noch on top legen.
Es gibt wirklich hier wahnsinnig viel zu sehen. Also, liebe Hörer, wenn ihr hier noch nicht wart, Altenburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber wir werden jetzt auch noch mehr darüber reden, denn die Kulturinstitutionen hier in Altenburg haben ja ein tolles Konzept erarbeitet, wo sie auch zusammenarbeiten. Und weil wir aber jetzt gerade auch so bei den Inhalten des Schloss- und Spielkartenmuseums sind, möchte ich natürlich auch thematisch jetzt zum Herrn Voss mal kommen, der ja Sammlungsleiter der Spielkarten ist, dass er zu dem Thema auch noch was sagen kann, denn der aufmerksame Hörer hat ja gehört, Schloss- und Spielkartenmuseum, da sollten wir das natürlich trotz der umstürzlerischen Maßnahme vom Direktor nicht vergessen mit zu erwähnen.
Ja, selbstverständlich. Also die Spielkarten und Altenburg und Skatspiel. Ich meine, wir sind die Stadt, in der das Skatspiel erfunden wurde. Wir haben eine unglaublich große Spielkartensammlung bis heute hier. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Das wird auch nicht vergessen. Das ist auch ein immer noch ganz zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur und unseres ganzen Unternehmens. Also wir beherbergen heute hier die größte Spielkartensammlung Europas, möglicherweise sogar der Welt. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben um die 30.000 verschiedene Spielkartensets hier im Haus lagern. Also mir ist nichts Größeres bekannt an diesem Punkt. Und daraus versuchen wir natürlich was zu machen, beziehungsweise das möchten wir den Leuten natürlich auch zeigen. So, und das Erste, was den Leuten in den Kopf kommt von außerhalb, ich komme selbst von außerhalb, daher ist es doch so, Altenburg, ah ja, war irgendwas mit Spielkarten, war irgendwie Skatspielen oder irgendwie sowas. Auch vielleicht erstaunlich, da heute gar nicht mehr so viele Leute wirklich aktiv Skat spielen, die jüngeren Leute das Spiel gar nicht mehr beherrschen. Aber es ist so in den Köpfen verankert, die ganze Geschichte und diesen Trumpf, um gleich im Spieljargon zu bleiben, werden wir natürlich nicht außen lassen. Ja. Heute haben wir hier im Haus das Spielkartenmuseum mit drin, Sie haben das schon erwähnt. Und das ist sicherlich nicht mehr auf dem inhaltlich neuesten Stand heute. Wir haben eine Konzeption von 1995, das wissen wir auch sehr genau. Und sind da auch wirklich gerade dabei, nach vorne zu gehen und dort etwas Neues zu schaffen. Dazu kommt natürlich auch die Problematik dieser riesigen Sammlung, die ich schon angesprochen habe. Wir haben diese 30.000 Exponate in unserem Magazin liegen, die auch alle aufgearbeitet werden wollen. Das ist ein Problem für eine Person, die ich im Endeffekt bin, die an der Aufarbeitung sitzt. Das muss heute inventarisiert werden, also aufgenommen werden, beschrieben werden und, was wir nicht vergessen werden, vergessen dürfen, es muss digitalisiert werden. Und da sind wir dabei, aber noch recht am Anfang. Also ich sag mal so 2000 Karten ab in absehbarer Zeit sind wir vielleicht im digitalen Bereich, können wir anbieten. Von 30.000 ist das ein ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.
Heißt das, dass dann der Besucher außerhalb sich das digital schon anschauen kann oder muss der dann hier vor Ort sein, wenn Sie sagen, dass Sie das digitalisieren?
Er kann sich über das Portal Museen in Thüringen, kann er sich diesen Teil, der digitalisiert ist, tatsächlich ansehen. Nicht nur Spielkarten, auch andere Sammlungsobjekte aus unseren umfangreichen Sammlungen tatsächlich sind dort schon digitalisiert. Und da sind wir in Thüringen auch relativ gut dabei, recht weit vorne. Da kann der Strömsdorfer sicherlich noch ein bisschen...
Wir gehören mit zu den führenden Häusern in Thüringen, was den Bereich Digitalisierung betrifft. Wir liegen bei knapp 4.000 Objekten. Und ich muss gleich nochmal dazu sagen, was die Öffentlichkeit der Sammlung betrifft. Es ist nicht nur Museen in Thüringen letztendlich, wo unsere Objekte dargestellt sind, sondern auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Da sind wir mit verschiedenen Sammlungsteilen vertreten. Die einzelnen Sammlungsbereiche, die jetzt schon öffentlich, zwar noch nicht vollständig, aber schon in der Öffentlichkeit sind, sind einmal die Gemäldesammlung, dann zu großen Teilen auch die fotografische Sammlung mit dem Nachlass Arno Kersten, dann die Spielkartensammlung und zum Teil stadtgeschichtliche Sammlung. Das sind so die Sammlungsbereiche, die schon zu einem gewissen Teil veröffentlicht sind. Und da arbeiten wir auch weiter dran in allen Sammlungsbereichen.
Da schließt sich jetzt eine wichtige Frage an, weil die doch immer auch in sozialen Netzwerken debattiert wird. Wenn man was digital zur Verfügung stellt, wird denn dann der Besucher noch vor Ort kommen, um sich das wirklich anzugucken? Gibt es diese Bedenken hier im Haus? Hat man da eine Agenda, um das mal so aufgepumpt zu nennen, oder sieht man dem gelassen entgegen?
Die Bedenken kenne ich, die hat es vor allem in der Vergangenheit gegeben, aber die können wir eindeutig verneinen. Also die Objekte, die veröffentlicht sind, die dienen auch im großen Maße, natürlich können die der Forschung dienen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich wüsste nicht, dass irgendwelche Einbrüche, im Gegenteil. Es macht Werbung für das Haus, bringt das Haus an die Öffentlichkeit, bringt auch die Marke Residenzschloss nach außen, genauso wie in den sozialen Netzwerken. Also ist das nicht ein wichtiger Punkt.
Es ist auch wirklich so, dieses Argument kommt tatsächlich immer mal, gerade auch in Überlegungen, was die Spielkartensammlung betrifft. Es ist aber wirklich auch so, es ist ein Mehrwert, den wir anbieten. Das ist Punkt 1, der die Forschung erleichtert an diesen Punkten. Und um es mal ein bisschen möglicherweise sakralisiert zu sagen, diese Aura, die so ein Exponat ausstrahlt, kann ich nicht digitalisieren. Das ist so. Sie können nach Berlin auf die Museumsinsel gehen, sich die Nefertiti angucken und Sie können die sich perfekt dreidimensional digitalisiert angucken. Das ist nicht dasselbe. Das ist einfach so. Es ist ein völlig anderes Erlebnis, dieses Exponat wirklich auch hautnah zu erleben, zu sehen. Und das kann kein digitales Element Ihnen rüberbringen. Und von daher... Das ist ein Argument, was schlägt meiner Meinung nach. Es ist einfach so. Man muss es selbst erleben. Das kann mir auch jeder bestätigen, der erstmal gesehen hat an diesen Punkten.
Hier möchte ich jetzt ganz kurz eine kleine Information für die Hörer geben. Die sehen uns ja hier nicht, wie wir hier da sitzen. Und ich hatte vorher jeden instruiert, nicht auf den Tisch zu pochen. Ja? Und das hat jetzt aber sehr gut gepasst beim Herrn Voss, als er über die Aura des Originals sprach. Vielleicht hat sich jetzt hier das ein wenig erschüttert. Man sieht, wie toll die Aura des Originals ist, weil seine gesamte Körpersprache, er musste jetzt mal kurz explodieren. Deswegen möchte ich das erwähnen, weil ihr seht uns nicht. Und deswegen möchte ich immer mal da ganz kurz, wenn es da was Witziges zu berichten gibt, auch einen Anteil haben lassen, weil wir bemühen uns ja natürlich auch, dass die Audiospur so gut es in den Häusern möglich ist, rüberkommt und dass doch auch jeder irgendwie verstanden wird. Falls das in der Folge nicht so sein sollte, was ich nicht hoffe, an dieser Stelle gleich mal der Wunsch nach
zum Feedback. Hörertelefon zu greifen.
Genau, das Hörertelefon wäre unter onair@museumscast.com und kann dort mal sein Kummer schreiben und sagen, ich habe irgendjemanden nicht verstanden, was sehr schade wäre. Also Ganz klasse, Herr Voss, Sie haben jetzt hier sich Mühe gegeben, da trotzdem ruhig zu bleiben. Also es geht nichts über die originale Aura des Exponats, auch wenn jetzt alles über das Thema digital oder gesprochen wird, wie auch immer, ne? Ist eine große Sache. Ich würde vielleicht auch gleich mal zu dem Thema digital jetzt übergehen wollen, es sei denn, Herr Dr. Horn, Sie sagen, mir brennt noch was ganz anderes auf den Nägeln, da richte ich mich gerne danach. Gut, da würde ich jetzt nochmal an Herrn Strumsdörfer übergehen. Sie haben ja schon einige Social-Media-Kanäle inne, die Sie da betreuen, unter anderem zum Beispiel Twitter, Facebook oder auch Instagram, wo Sie da sehr eifrig sind. Das ist Ihnen ja nicht einfach so zugefallen oder vielleicht doch. Manchmal fängt man erst was so an, aber es stellt sich ja heraus, man kann das nicht nebenbei machen. Und da ist jetzt so die Frage, wie managen Sie das?
Ja, das trifft es recht gut. Nebenbei kann man das eigentlich wirklich nicht machen. Facebook betreiben wir im Haus seit 2012. Das war das erste, mit dem wir begonnen haben und unsere Erfahrungen gesammelt haben im Social-Media-Bereich. 2016 kamen dann Instagram, Twitter und YouTube mit dazu. Also YouTube dient eigentlich eher, unsere Videos zu hosten und dort griffbereit zu haben, auch für Besucher. Aber ja, mit Twitter und Instagram haben wir unsere Erfahrungen seit 2016. Haben natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Das wird jeder wissen, der mit diesen Kanälen arbeitet. In Instagram versuchen wir, qualitativ hochwertige Fotos auch mit zu posten, mit Inhalten zu versehen und uns auch an Aktionen, wie es jetzt gerade läuft, mit der Museumsweek zu beteiligen. Das läuft aber hier bei uns jetzt mehr auf Facebook und Twitter. Und bei Twitter habe ich die Erfahrung gemacht, ist der Kontakt vor allem zwischen den Institutionen wirklich hochinteressant und fruchtbringend und auch um aufmerksam zu werden, wo finden irgendwelche Aktionen statt, an denen man sich als Haus mit beteiligen kann und wo kann da ein Austausch stattfinden. Also obwohl ich bei Twitter am Anfang etwas skeptisch war, allein durch die kurzen, wenigen Zeichen, die zu verwenden waren, die sich ja nur verdoppelt haben, aber letztendlich kann man deswegen trotzdem keine Inhalte rüberbringen, nicht wirklich. Und aber inzwischen hat sich das auch bei mir etwas verstärkt. Aber Sie haben es schon angesprochen, es ist im Umfang her schwierig, zumal jetzt bei mir noch die Museumsleiterstelle mit dazugekommen ist, also die Aufgaben des Museumsleiters. Und man eigentlich Zeit haben muss, dass als eine Person wirklich ist es eigentlich tagesfüllend, um wirklich immer aktuell zu sein. Und jeder, der sich damit beschäftigt oder das betreibt, weiß auch, dass die Zeit nicht von 7 Uhr Arbeitsbeginn bis nachmittags halb 4 geht, sondern dass da Zeiten eben auch weit in den Abend reingeht, also auch private Zeit mit rangeht und eigentlich die Stoßzeiten meistens so früh um 9, mittags um 12 und abends um 18, wo dann einfach die meisten Leute die meiste Zeit haben oder Frühstückspause, Mittagspause oder kurz bevor die Filme anfangen, um 8:45 nochmal reingeschaut und nochmal gepostet oder nochmal seine Likes abgesetzt. Ja, da ist es ist schon ein ziemlicher Aufwand. Also man muss es gerne machen. Also wenn man es nicht gerne machen würde, dann würde das auch nicht funktionieren.
Haben Sie da eine Absprache innerhalb des Teams, dass Sie sagen, was die Schwerpunkte sind oder also wie wird das gehandhabt?
Wir haben im Haus eine Marketing-AG, die sich also mit diesen Inhalten auseinandersetzt. Zwar nicht im Speziellen jetzt mit jeder Aktion, sondern im Groben die Aktion schon bespricht. Und dann wird dem Einzelnen in dem Fall dann auch die Freiheit gelassen, die Dinge zu gestalten. Was auch ganz wichtig ist, eklatant wichtig ist, weil mit Social Media kann man also nicht sich jeden Satz absegnen lassen, wie in Form einer Presseerklärung, die unterschrieben wird. Und da gehört eine gewisse Vertrauensbasis auch mit dazu, dass der Mitarbeiter auch immer im Interesse des Hauses postet und da auch sensibilisiert sein muss dafür.
Also Sie haben jetzt zum Beispiel als Direktor, Herr Dr. Horn, will ich Sie gleich nochmal mit ins Gespräch reinziehen, das Vertrauen dann auch Ihren Mitarbeitern gegenüber, dass Sie sagen, ich kann ja jetzt nicht permanent zum Beispiel, wenn Sie so die Fäden im Hintergrund ja, ziehen, können Sie ja jetzt nicht ganz vorne bei Social Media mit dabei sein, dass Sie dann sagen, ich habe da ein Team und ich vertraue dem auch wirklich, dass das läuft und das haben Sie dann noch so durchgesetzt?
Nein, ich würde es noch viel weiter fassen, weil es klingt ja so, als wenn man Vertrauen aufbringen müsste oder etwas durchsetzen müsste. Wie Herr Strömsdorfer gesagt hat, so liegen dort die Dinge einfach. Und Social Media leben davon, dass sie kurzweilig, schnell sind, dass sie auch sehr individuelle Perspektiven formulieren. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Mitarbeiter dann dementsprechend natürlich auch handelt und kommuniziert. Das Missverständnis liegt, glaube ich, eher dort andersrum gestrickt, dass wir denken, wir könnten bei dieser Form von Kommunikation noch mit den, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal ein wenig platt, mit Konzernideologien aus den 1970er Jahren agieren, wo man also Top-Down-Kommunikationsstrategien festgesetzt hat und dann durch Monopolstellung auch die damals gar nicht so vorhandene Medienvielfalt gemeint hat, man kann bestimmte Perspektiven auch objektiv und auch wenn es nur inszeniert objektiv war, darstellen. So ist es heutzutage nicht mehr und wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal von Social Media auf die Presse blicken, wir sind da tierisch entspannt. Also Journalisten zum Beispiel haben heute ein ganz hartes Geschäft. Wir wissen, wie schnell sie arbeiten müssen, unter welchem Druck sie stehen, was sie bedienen müssen in den Medienunternehmen. Ja, und wenn da mal was über uns in der Zeitung steht, wo wir denken, das widerspricht nun wirklich der eigentlichen Situation, dann steht es drin. Und bei den Social Media ist es genauso und sicherlich gibt es jetzt Bereiche im strategischen, im politischen Zusammenhang, wo wir wissen, Mensch, da sollten wir mal vorher miteinander reden, was wir dazu sagen, aber das muss man dann einfach wissen, dafür muss man kein Style-Sheet schreiben.
Aber Ihr Fazit ist positiv, dass Sie sagen, wir gehen da wirklich total entspannt ran und die Erfahrung zeigt es ja, es läuft auch entspannt.
Es ist nicht nur positiv, ich bewerbe mich ja regelmäßig als Mitarbeiter von Herrn Strömsdorfer in den Social Media und poste dann auch immer mal ab und zu in Facebook und so und guck dann, wer irgendwie die meisten, irgendwie den größten Traffic von uns generiert. Ich glaube, ich liege in diesem Jahr tatsächlich vorne. Ich habe einen Post, der ist am besten gelaufen. Ich möchte auch immer eine leistungsorientierte Bezahlung von Herrn Strömsdorfer dafür erhalten, aber da ist seine Mitarbeiterführung eigentlich noch ein bisschen, ja, kann er mich noch stärker motivieren.
Also, liebe Hörer, ihr merkt es schon, hier ist regelrecht ein Kampf ausgebrochen um die vorderen Plätze in Social Media. So was gibt es auch, kann man sich auch als gutes Beispiel abschauen, weil manche doch auch noch etwas Bedenken haben, wie das dann so läuft mit, kann man das einfach so machen. Aber es ist eben, wie Sie alle schon gesagt haben, auch ein sehr schnelles Medium. Da kann man nicht erst noch sagen, darf ich oder darf ich nicht. Da muss ich sofort reagieren, gerade wie jetzt. Unter dem Hashtag Museumsweek jeden Tag posten da die Museen zu einem anderen Thema. Wenn man dann immer, ja, Strömsdorfer schon sagte, da noch eine lange Pressemitteilung abwarten muss, verpufft ja im Endeffekt das ganze Interesse auch vom interessierten Leser.
Genau. Ja. Und für uns gilt ja, das sprach ich vorhin schon an, für diesen Kulturbetrieb, der sicherlich kein großer Konzern ist, gilt aber letztlich auch das, was Facebook als Geschäftsmodell betreibt. Also, dass natürlich Daten auch erhoben werden. Das ist einfach so. Das, was geliked wird, sehen wir sofort, wie das Thema auch zündet. Wenn wir Kommentare haben, jetzt nicht nur in Facebook oder in Social Media, sondern zum Beispiel auf Google Maps, das gucken wir uns regelmäßig an, wo wir früher aufwendig Kundenbefragungen machen mussten. Lernen wir dort sehr, sehr viel. Und ja, das ist ein Rückkopplungsinstrument und das andere, das zweite ist eben der direkte Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern. Und das scheint mir wichtig bei den Social Media für Kultureinrichtungen auch wirklich zu nutzen, nicht nur da zu informieren durch Social Media, sondern wirklich das als ein Instrument auch zu betrachten, wo unmittelbar eine Rückmeldung der Besucherinnen und Besucher dann eingeht.
Also Ihren Ausführungen entnehme ich, dass diese Rückmeldung für Sie wirklich absolut wichtig ist, um dann zu sehen, in welche Richtung werden wir unser Haus weiter betreiben. Also ich will das jetzt mal so mit Anführungszeichen sagen. Natürlich werden Sie nicht plötzlich sagen, jetzt ist es nicht mehr als Schloss- und Spielkartenmuseum, sondern thematisch was ganz anderes. Das meine ich damit nicht, aber dass Sie feststellen, wenn jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei der Spielkartensammlung, der Herr Voss gibt jetzt eine Idee und sagt, wir könnten dieses oder jenes mal posten, um Besucher darauf hinzuweisen, dass dieses und jenes gibt. Jetzt mag vielleicht der eine Post, wie man so schön sagt, viral gehen und der andere nicht. Das wäre für Sie dann schon auch so ein Indiz, wo Sie sagen, aha, das scheint die Menschen mehr zu interessieren, da könnten wir eventuell in der Ausstellung noch was verändern. Wäre das so mal so einfach als Nischfachmensch heruntergebrochen, kann man das so sagen, dass das mit einfließen würde dann in die Gestaltung?
Also um jetzt nicht auf das Glatteis zu kommen, dass wir dann ausschließlich uns den trivialen, publikumsträchtigen Themen zuwenden, nehme ich mal ein anderes Beispiel, was vielleicht ganz selbstverständlich auch ist, aber wo ich tatsächlich denke, dass wir auch intuitiv lernen. Also wenn wir in den Social Media mit Fotos kommunizieren, dann ist es in meisten Fällen so, dass die eben viel stärker aufgegriffen werden, als wenn wir mit Text kommunizieren. Und das ist ja schon ein intuitiver Lerneffekt für uns Mitarbeiter. In dem Moment, wo wir solche Fotos reinstellen, die müssen wir überhaupt erstmal generieren, die müssen wir machen, die müssen wir entwickeln. Ja, die haben wir dann auf unserem Austauschlaufwerk, die sind möglicherweise auch als nächstes in der Pressemitteilung drin. Und auch dort geht ja sehr viel dann über die Bildarbeit. Also jetzt, um es nochmal weiter runterzubrechen, also von den Inhalten nochmal überhaupt auf die Formate, womit wir kommunizieren, Ton, Bild, Schrift oder so, ist ja alleine dort schon ein bewundernswerter Lerneffekt. Ein Werber, ein Marketingfachmann würde uns das sofort sagen, aber als Kulturakteure, also dass Bilder das Mächtigste sind, aber als Kulturakteure, wir sind nicht geschult, in solchen Gebieten zumindest nicht primär geschult, ist das ein Lerneffekt, wo ich sagen würde, da haben die Social Media eine gute erzieherische Arbeit auch in den kulturellen Richtungen hervorgebracht. Die Textwüsten sind nicht mehr so präsent heutzutage.
Ja, man kann es auf einfache Art und Weise dann zum Beispiel via Bild und einen kurzen Hinweis auch erklären. Ne?
Oder was sich natürlich besonders gut eignet, sind kleinere Videos, die von Inhalten berichten, sei es in einer Ausstellung oder Ausstellungstrailer gemacht werden. Die sind ganz wichtig, weil die wirklich in der Reichweite doch bedeutend sind. Und aber um nochmal auf die Kommunikation zu sprechen zu bekommen, die ist natürlich besonders wichtig. Also auch die Kommentarfunktion, also kommentiert ein Besucher auf der Facebook-Seite beispielsweise etwas, dann sollte die Reaktionszeit von uns möglichst schnell sein. Also dass derjenige, der mit seinem Anliegen über die Social Media kommt, auch sich aufgehoben fühlt. In der Einrichtung, also da, er wird auch erhört mit seiner Kritik oder wir nehmen auch die Kritik, die natürlich über die Kommentarfunktion kommen, auch ernst und reagieren darauf und wo wir was abstellen können, versuchen wir es natürlich abzustellen. Also Kommunikation ist da eine ganz wichtige Sache. Es geht nicht nur darum, wirklich um Bilder zu posten oder Inhalte einfach rauszusetzen, sondern wirklich in Kommunikation mit dem Besucher zu treten.
Und denn natürlich, so habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, vor so einem Gespräch bereite ich mich ja vor, was macht das Haus auf allen Kanälen und so weiter. Ich kann es natürlich privater Natur auch schon sehr lange. Und weil Sie das erwähnt hatten mit dem YouTube, ne, wo Sie zum einen bestimmte Artikel erstmal parken, wie man so schön sagt, dass man sagt, man hat die, wollte ich gerne nochmal auf diese Pressekonferenz zu dem Jahresprogramm 2018 eingehen, weil das ja ein wahnsinnig großes Konzept ist, was auch zeigt, wie wichtig diese Vernetzung mit anderen Kulturinstitutionen ist. Und da wäre es vielleicht auch sehr schön, wenn wir da die Hörer noch etwas mitnehmen, was dieses Haus da alles so auf die Beine gestellt hat, beziehungsweise natürlich noch vorhat, so auf die Beine zu stellen. Da hängt ja wahnsinnig viel dran. Also ich werde das, liebe Hörer, auch in den Shownotes verlinken, mal zu dieser Pressekonferenz, die ist ja auf dem Schloss- und Spielkartenmuseums YouTube-Kanal zu finden. Die ist auch hochinteressant, was da alles noch erzählt wird. Das können wir hier gar nicht alles erörtern, aber ich würde es trotzdem etwas anreißen wollen, dass man das einfach mal sieht, was Museen für oder Kultureinrichtungen für den Besucher tun, damit er sich hier wohlfühlt, aber nicht nur Wohlfühl und Wellness, sondern natürlich sich auch geschichtlichen Dingen auf eine sehr schöne Art und Weise nähern kann, ohne dann zu sagen, boah, das war aber jetzt die schwerste Geschichte und langweilig. Nein, man will die Geschichte natürlich auch gut vermitteln und interessant gestalten. Und deswegen würde ich jetzt, ich weiß nicht, wer was dazu sagen möchte, an Herrn Dr. Horn da mal das Wort übergeben.
Ja, die sogenannten Jahrespressekonferenzen haben für uns tatsächlich einen doppelten Boden. Zum einen, dass wir informieren, sehr umfänglich über die Jahresplanung, die kulturelle Ausstellung und Veranstaltung. Und zum anderen, dass wir unsere Arbeitsschwerpunkte in den jeweiligen Jahren auch damit vermitteln. Und Sie haben jetzt die diesjährige angesprochen. Die letztjährige hat in einem Medienmarkt stattgefunden vor der großen Wand, wo die TV-Screens sind. Und in dem Jahr haben wir unser Corporate Design, die Imagebroschüre, all das entwickelt, Bildmaterial eben, und haben das dann im Hintergrund an dieser Wand gehabt. Das war natürlich ganz wunderbar, auch für die Presseberichterstattung. In diesem Jahr sind wir in einer Werkhalle eines Metallbauunternehmens gewesen, eine wunderschöne Werkhalle, und wir haben dort unser Programm vorgestellt, weil wir dieses Jahr sehr stark experimentieren und uns auch selber in dem befragen, was wir tun. Und die jetzt kommenden 2 Monate, ich muss fragen, wann senden wir den Podcast?
Also geplant ist es Ende Mai.
Ende Mai, okay, ja, dann haben Sie den ersten Höhepunkt höchstwahrscheinlich schon hinter sich, aber Sie haben ihn nicht verpasst, weil es sich um eine Ausstellung handelt und die läuft natürlich länger. Aber ja, wir haben 3 Vorhaben, wo wir jetzt sicherlich noch mal ein paar Worte sagen können, die wirklich intensive Selbstbefragungen sind, die auch vom Konzept her mit Zuspitzungen arbeiten, darüber sind wir uns im Klaren, aber das ist eine Aufgabe von Kultur, auch unbequeme Fragen zu stellen, unbequem zu sein. Das sind wir nicht immer und ausschließlich. Wir machen auch Dinge, die einfach nur schön sind und sehr lecker, sehr angenehm, wo wir es uns einfach gut gehen lassen mit unseren Gästen. Aber wir möchten eben auch ab und zu ein wenig unbequem sein und das auch gegenüber uns selbst. Und vor allen Dingen das erste Projekt, das auch in der Verantwortung von Herrn Voss liegt, ist auch uns selbst gegenüber ein wenig unbequem, aber eben willentlich. Und da würde ich jetzt einmal übergeben.
Ja, das ist nämlich unsere große Ausstellung dieses Jahr. Das ist nämlich unter dem Titel Intrige im Goldsaal zusammengefasst. Kann sich der Besucher vielleicht direkt nichts darunter vorstellen, das ist auch so geplant. Wir nennen es auch nicht, wir sind auch zwischenzeitlich so weit, dass wir es nicht Ausstellung nennen, sondern Installation oder Kunstausstellung vielleicht an diesem Punkt. Worum geht es? Es geht um ein Grundproblem, was wir hier im Haus haben. Wir haben vom Lindener Museum hört man das, die Worte etwas lauter vielleicht. Bei uns ist es aber ganz ähnlich. Wir haben ein riesiges Problem mit überfüllten Magazinbereichen. Wir haben umfangreiche Sammlungen, die in den letzten 20 Jahren extrem gewachsen sind. Und die Magazinbereiche sind nicht mitgewachsen. Genauso haben wir hier eine Problematik mit Feuchtigkeit in den Magazinen möglicherweise, die wir mit Mühe zurückhalten können. Wir haben das Problem mit Temperaturen. Also perfekte Bedingungen zu schaffen, ist nicht so einfach. Und wir wollen diesen Sammlungen ja gerecht werden. Und wir haben gesagt, okay, bevor wir jedes Mal darüber meckern und sagen, ach, uns geht es so schlecht und wir haben so schlechte Magazinbedingungen, mach doch mal was. Sagen wir, okay, machen wir dieses Problem, zeigen wir es mal den Leuten und machen es zu einer Ausstellung. Und daraus ist die Intrige im Goldsaal entstanden, die sich mit dieser Problematik beschäftigt. Die eröffnet jetzt am 19. Mai, also in knapp 3 Wochen, glaube ich, in etwa. Und ist in Zusammenarbeit mit einer Künstlerin aus Antwerpen entstanden, mit der Frau Lotte Bonstra und mit einer sehr geübten Schreibkünstlerin, nenne ich es jetzt mal, mit der Cindy Hiller aus Leipzig. Und die beschäftigt sich eben mit dieser Thematik. Wir haben die Kontrolle über unsere Sammlung verloren und die Exponate haben, die sind nicht dafür gemacht, nur in Kellern und auf Dachböden rumzustehen und möchten gezeigt werden. Und da wir sie nicht zeigen können und den Platz nicht haben, intrigieren sie gegen uns und brechen aus den Magazinen aus in den Goldsaal hinein und sind dort völlig im Chaos versunken und möchten sich zeigen, aber es sind viel zu viele und es ist alles voll. Und dieses Chaos, das managt uns die Lotte Bonstra ein kleines bisschen und die ganze Aktion, die ganze Ausstellung hat einen gewissen Loop drin. Sie geht vom Chaos ins Ordnungsprinzip in den Festsaal nach oben wieder. Und in dem Festsaal haben sich 7 Exponate verschanzt, denn es jetzt mal in 7 Goldkästen. Diese Exponate wollen nicht mitmachen bei dieser Intrige und die zeigen uns jetzt, warum sie was so Besonderes sind, dass sie ein Ordnungsprinzip der Menschheit möglicherweise darstellen, dass sie an so einem Chaos, an so einer Intrige niemals teilhaben würden. Es ist ein ständiger Kreislauf, den wir aufzeigen. Und ich sage mal, die Besucher müssen sich vielleicht ein bisschen überraschen lassen. Und wir gehen jetzt auch aktiv in die Bewerbung rein, jetzt noch in den nächsten Wochen. Aber so viel dazu gesagt, es lohnt sich definitiv. Und ich kann nur allen Zuhörern nahelegen, kommen Sie vorbei, lassen Sie sich überraschen. Es ist Museum mal ganz anders.
Dann muss ich noch mal über den Sendetermin nachdenken. Ja, liebe Hörer, lasst euch überraschen, wann gesendet wird. Vielleicht noch doch davor, dass man vielleicht auch zur Eröffnung kommen kann. Ne? Da möchte ich noch natürlich am Besucherservice nicht vorbeigehen, sondern dann auch noch das Wort weiterleiten jetzt.
Okay, also vielleicht nicht zur Intrige. Das hat ja der Herr Voss sehr gut vorgestellt. Zum Projekt Stadtmensch. Das Projekt Stadtmensch ist ein Festival, was Ende Mai stattfindet, also vom 24. bis zum 27. Mai. Und dieses Festival feiert ja, ganz einfach das Ehrenamt, ja, das Engagement, das zivilgesellschaftliche Engagement in einem großen Fest, komplett in der Innenstadt ausgelegt. Und macht im Prinzip dieses Ehrenamt sichtbar. Es ist so, dass der Schloss- und Kulturbetrieb und die soziokulturelle Einrichtung Paul-Gustavus-Haus hier in Altenburg als Veranstalter tätig sind. Die stellen Ressourcen und Mittel zur Verfügung, auch so diese ganze strukturelle Unterstützung und das Know-how natürlich, ne, was man in solchen Einrichtungen hat, was Förderanträge angeht und so weiter, zur Verfügung und bietet damit Ehrenamtlern und ganz einfachen Menschen aus der Stadt, Stadtmenschen, die Gelegenheit, ihre eigenen Projekte umsetzen zu können. Ja. Weil man ja doch so als Ehrenamtler mit solchen Projekten oft an Grenzen stößt, was eben Ressourcen, Strukturen angeht, ja, die es einem dann schwer machen, sein Projekt auch so umsetzen zu können. Und in dem Fall würden wir einspringen als Veranstalter, da ein bisschen unterstützen und helfen, sodass im Prinzip die Projektler sich ganz auf ihre Kreativität und auf ihr Schaffen konzentrieren können.
Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, weil meistens bleibt dann die Kreativität in der Planung stecken.
So ist es, ja. Weil dann eben die Widrigkeiten auftreten und dann verlieren, ja, wie auch immer man gestrickt ist, viele die Motivation, da weiterzumachen. Und von daher versuchen wir da einfach zu unterstützen.
Sehr spannende Projekte.
Ich ergänze kurz, ausschließlich jetzt zur weiteren Informationen über das Projekt. Es gibt eine Festival-Webpage und die ist unter www.stadtmensch.org abrufbar. Stadtmensch, wieder Stadtmensch. Dann würde ich noch mit dem dritten, nicht ganz gewöhnlichen Vorhaben, mit dem wir in diesem Jahr, in diesem Sommer dann aufwarten, einige wenige Worte sagen, da aber auch den Cliffhanger dann gleich einbauen. Wir haben öffentlich lange schon kommuniziert und auch geworben, dass wir eine sogenannte Hörspielinstallation in der Schlossfassade machen möchten. Wir haben dafür einen herausragenden Hörspielmacher aus Deutschland gewinnen können. Paul Plamper hat jetzt erst in diesem Jahr neben vielen anderen Preisen wieder den Deutschen Hörbuchpreis bekommen. Und Paul Plamper erarbeitet für uns jetzt schon seit einigen Monaten ein Hörspiel, was wir in der Schlossfassade dann präsentieren werden. Ein Durchgang des Hörspiels dauert 30 Minuten. Es ist eine auch technisch enorm anspruchsvolle Installation. Es werden insgesamt 24 Lautsprecher aufgebaut sein, sodass nicht nur ein Hörspiel jetzt im narrativen Sinne zu erleben sein wird, sondern eine Raumklanginszenierung. Also wenn wir uns an unterschiedlichen Punkten in diesem Areal mit den 24 Lautsprechern, von denen einige dann auch in der Schlossfassade sein werden, bewegen, kommen aus unterschiedlichen Richtungen auch unterschiedliche Rufe. Das ist ein Vorhaben, für das wir lange gekämpft haben, mit dem wir den Schloss- und Kulturbetrieb auch wirklich buchstäblich, dadurch, dass wir in die Fassade gehen, nochmal mit einer ganz neuen Wahrnehmung aufladen möchten. Schloss- und Kulturbetrieb eben auch als ein Ort des Dialoges, so nochmal sichtbar machen möchten. Schlösser waren immer Orte des Dialoges, waren immer ein Schmelztiegel für Wissenschaft, Wirtschaft und Religion, eben nicht nur für Politik. Das übersetzen wir eben in die heutige Form der Nutzung des Schlosses. Und wir haben auch starke Kooperationspartner dafür gewonnen. Ja, soweit möchte ich es mal umreißen. Das Ganze wird dann im Juni zu hören sein und die Intrige im Goldsaal, die Herr Voss vorstellte, das Festival Stadtmensch, über das Frau Fehre sprach, und diese Inszenierung, diese Hörspielinszenierung sind ja die drei Programmangebote, mit denen wir in diesem Sommer mal ein wenig anders sind.
Es gibt also viel zu tun, auch für die Hörer, die jetzt schon einige Webseiten und Links gehört haben. Die müssen aber jetzt keine Angst haben. Das wird alles im Blog bzw. in den sogenannten Shownotes verlinkt. Das ist zu finden unter https://museumscast.com/episode014. Denn es wird die 14. Folge hier im Museumscast sein. Und wer das jetzt vielleicht beim Joggen oder beim Bügeln im Ohr sich angehört hat, der kann das später sich einfach dort nochmal als Notizfunktion aufrufen und sich die einzelnen Links zu den Social-Media-Kanälen zur Webseite anschauen. Wir können ja hier immer nur einen Teil anreißen. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, ich schaue hier gerade aufs Aufnahmegerät und das Team ist auch schon wieder in Richtung nächsten Termin, kann man sagen, unterwegs. Möchte aber vorher noch mal kurz an Herrn Stromsdörfer übergeben, der hat noch was Wichtiges zu vermelden, das hat er mir im Vorfeld schon gesagt.
Ja, wir haben noch ein weiteres Projekt, auf das ich unbedingt noch ansprechen möchte, und zwar im Bereich Bildung. Das Altenburger Praxisjahr für Kulturgut und Denkmalrestaurierung. Oder anders gesagt, Hochschulen, die im Bereich Restaurierung ausbilden, benötigen für ihre Bewerber ein Jahr ein 12-monatiges Pflichtpraktikum in einer anerkannten Restaurierungswerkstatt. Nun sind gute Praktikumsplätze nicht unbedingt breit gesät und das Ziel ist es, jungen Interessenten, jungen Studenten oder beziehungsweise jungen Abiturienten die Möglichkeit zu geben, ein fundiertes Praktikum zu bekommen. Und in Altenburg haben sich dazu zwei Freiwerkstätten zusammengeschlossen mit den Werkstätten des Museums. Das ist einmal das Schloss- und Kulturbetriebes hier im Residenzschloss, dann als Ausbildungsstätte mit das Lindenau-Museum. Dazugekommen ist jetzt neu ein Leipziger Restaurator. Und wir bieten also insgesamt 5 Praktikanten die Möglichkeit, dieses 12-monatige Praktikum durchzuführen. Und die Besonderheit bei diesem Praxisjahr besteht darin, dass wir die Praktikanten das erste halbe Jahr rotieren lassen in den einzelnen Einrichtungen, da jede Einrichtung für sich eine andere Fachrichtung bedient. Und oft ist es ja so, dass das erste halbe Jahr oder die sich festgelegt haben, die Interessenten für eine Fachrichtung und dann plötzlich entdecken, die ist ja vielleicht doch nichts für mich und ich kann in diese einzelnen Fachrichtung nochmal hineinriechen und sagen, ich möchte doch lieber diese Fachrichtung. Das wird sonst in einem anderen Praktikum nicht geboten. Da habe ich dann dieses 12-monatige Praktikum und ich bin eben festgelegt auf Wandfassung oder auf Möbel oder Papier, was auch immer. Und hier besteht eben die Möglichkeit, da sich noch selbst zu finden. Also das erste halbe Jahr arbeiten wir da auf die Eignungsprüfung darauf zu. Und was auch besonders interessant ist, dass wir wirklich am Objekt arbeiten. Also es besteht nicht nur aus Theorie. Wir veranstalten zwar jede Werkstatt für sich einzelne Theorietage für die Praktikanten, aber es wird in situ gearbeitet. Das heißt, es wird auch auf, gerade im Bereich Wand, Architekturfassung, auch direkt auf Baustellen, sei es in Leipzig oder hier im Umkreis gegangen und wo auch alle Praktikanten mitkommen, um wirklich auch mal am Objekt zu arbeiten. Und ja, das läuft das erste Jahr jetzt und im Moment ist gerade wieder die Bewerbungsphase, deswegen nochmal schnell mein Einruf. Die Bewerbungsfrist endet am 1. Juli. Die Verlinkung wird dann auch gezeigt werden. Und zwar steht die Ausschreibung auf der Homepage des Verbandes Restauratoren in Deutschland. Und dort kann man sich alle Daten nochmal anschauen und auch, wohin die Bewerbung gehen muss. Also ich kann nur einladen, es läuft gut, das Praktikum, und ja, bis 1. Juli dann.
Gut, dann werden wir das auf jeden Fall noch mit verlinken. Wenn jetzt keine Ideen noch kommen, wir könnten hier, also liebe Zuhörer, wir haben uns im Vorfeld unterhalten, ne? Wie lange könnten wir das machen, den Podcast, und dann war so, naja, nach einer Stunde merkt man dann schon, gehen die Gesprächsthemen aus. Das wäre jetzt hier nicht der Fall, aber weitere Termine warten halt auch.
Wir schlagen vor, dass wir dann einen nächsten Podcast machen, vielleicht auch mit weiteren Kulturakteuren in Altenburg. Da können wir uns dann über die konzeptionellen Dinge, die hier im Schwange sind, unterhalten. Das sind wirklich extrem weitreichende Maßnahmen und Überlegungen. Und da halten wir uns jetzt nur an dem, was Frau Fehre vorhin auch über die Besucherführung gesagt hat. Ich denke, das ist jetzt erstmal eine Menge an Informationen, die für diesen Podcast gut ist. Und dann ja, würden wir uns sehr freuen, wenn wir im Rahmen eines Podcasts über diese sehr weitreichenden Überlegungen auch nochmal uns unterhalten könnten.
Da bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen, dass Sie hier alle Rede und Antwort gestanden haben. Und ich werde diesmal den Podcast einfach mit den Worten Fortsetzung folgt beenden. Vielen Dank.
Prima, vielen Dank an Sie.
It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.